Ja, herzlich willkommen beim New Leadership Podcast und heute habe ich wieder eine sehr spannende Gesprächspartnerin. Sie hat vor kurzem, ich glaube sogar auch gemeinsam mit einer anderen Autorin, oder? Ist es so? Na? Ein Buch geschrieben, Co-Leadership, Jobsharing als Antwort auf eine veränderte Arbeitswelt. Und darüber möchte ich mit ihr heute sprechen, aber natürlich auch über ihre Erfahrungen im Bereich der Organisationsentwicklung. Sie hat bei SAP auch im Co-Leadership, hast du im Co-Leadership, ne? Organizational Development für einen Bereich von 10.000 Beschäftigten gemacht. Und seit kurzem ist sie beim nachhaltigen Portfoliounternehmen Haniel als Head of Talent tätig. Also herzlich willkommen, Stefanie Junghans. Stefanie, wie geht's dir? Du hast letzte Woche angefangen in einem neuen Job.
Richtig, ja. Danke, dass ich da sein darf. Mir geht's sehr gut. Bin aufgeregt, wie immer vor Podcasts, aber freue mich total, heute mit dir zu sprechen über Co-Leadership, über Organisationsentwicklung und alles, was dazugehört. Genau, ja. Du hast gesagt, ich habe letzte Woche angefangen als Head of Talent bei Haniel, nachhaltiger Portfolio-Investor. Und auch das mache ich in Co-Leadership, was mich natürlich unglaublich freut und was tatsächlich bei mir mittlerweile zu einer Grundvoraussetzung gehört, wenn ich mich umschaue oder wenn ich mich in der Vergangenheit auch umgeschaut habe. Ich glaube, für mich ist Co-Leadership das Modell der Zukunft und für mich in meiner aktuellen Lebensphase auf jeden Fall das beste Modell, was ich mir vorstellen kann, in dem ich arbeiten möchte. Von daher ist es so ein bisschen auf meiner Non-Negotiable-List gewesen. Und ich freue mich total, dass es geklappt hat.
Und was findest du denn an Co-Leadership so spannend? Oder wo siehst du da die Vorteile auch für dich? Du hast gesagt, dass es für dich eben Non-Negotiable ist. Woran liegt das?
Da hole ich vielleicht ein bisschen weiter aus. Co-Leadership mache ich ja schon seit jetzt über 2 Jahren. Kam vor über 2 Jahren bei SAP aus einer Expertenrolle, also aus einer ganz normalen Individual Contributor-Rolle, wie man das bei SAP nennt. Und es gab die Möglichkeit, eben ein Team aufzubauen für Organisationsentwicklung als Führungskraft. Und ich hatte mich kurz vorher selbstständig gemacht, auch nach meiner Weiterbildung als systemischer Coach und Berater und wollte eigentlich kürzer treten bei SAP. Also wollte von meiner 100%-Stelle runter, um eben auch ein bisschen in die Selbstständigkeit nebenberuflich zu gehen. Und dann kam diese Möglichkeit um die Ecke, eben Führungskraft, Organisationsentwicklung, da ein Team aufbauen, Mehrwert zu stiften für die Organisation. Da sind natürlich dann zwei Leidenschaften sozusagen aufeinander getroffen und ich war da im absoluten Interessenskonflikt und habe mich viel mit einer Kollegin unterhalten, die mich dazu ermutigt hat, mich doch zu bewerben. Und andersrum habe ich es genauso bei ihr getan. Und bei ihr waren die Gründe aber andere. Sie hat 2 kleine Kinder. Mhm. Sie wollte da eigentlich wieder mehr Zeit für die nächste Lebensphase ihrer Kinder verbringen. Mhm. Auch ein bisschen kürzer treten, um den nächsten Abschnitt einfach gut meistern zu können und begleiten zu können, so wie sie sich das gewünscht hat. Und aus diesem Gespräch heraus haben wir uns eigentlich dann 2 Tage später angerufen, getroffen und gesagt, wollen wir es nicht zusammen machen? Sollen wir nicht, ohne dass wir tatsächlich wussten, dass es Co-Leadership heißt, dass man das kann, dass es schon jahrelang bei SAP etabliert war. Und wir haben uns dann initiativ auf diese Stelle in Co-Leadership beworben. Sind viele Runden gegangen und es hat geklappt. Und seitdem darf ich jeden Tag erleben, welche unglaublichen Vorteile es eben bringt, Co-Leadership zu haben. Man hat einen Sparringspartner an der Seite, man hat eine unglaubliche Lernkurve. Man kann seine Kompetenzen optimal einbringen und wird ergänzt durch den Tandempartner oder die Tandempartnerin. Man kann in Teilzeit arbeiten. Man kann in Teilzeit führen, ohne sich zerreißen zu müssen, weil man eben jemanden hat, der die anderen Zeiten abdeckt. Man muss aber auch nicht in Teilzeit arbeiten. Ja,
und ja, kannst du, vielleicht ist das für unsere Hörer auch nochmal ganz spannend, dass du mal sagst, was bedeutet Co-Leadership eigentlich wirklich genau? Ja, also ich hatte jetzt auch im Kopf so von Montag bis Mittwochmorgen Stefanie und von Mittwochnachmittag bis Freitag dann die Kollegin. Aber was definiert Co-Leadership sozusagen?
Ja, das stimmt. Da sind wir jetzt einfach so reingeprescht. Lass mich nochmal anfangen, was bedeutet Co-Leadership eigentlich? Genau. Co-Leadership bedeutet, dass sich zwei Menschen eine Stelle teilen und sie sind verantwortlich für ein Team, ein Projekt oder ein Thema. Mhm. Ja? Mhm. Der Unterschied zwischen Jobsharing und Co-Leadership ist die Führungsaufgabe. Mhm. Ja? Deshalb sagt man Co-Leadership in Abgrenzung zu Jobsharing schließt das Führen von Mitarbeitenden mit ein. Und sowohl Jobsharing als auch Co-Leadership kann man in jedem Modell fahren. Also von 50-50 bis hin zu 100-100% einer Arbeitsstelle. Das liegt nur, ehrlich gesagt, an den Rahmenbedingungen, die das Unternehmen quasi gibt und wie die Mitarbeitenden zusammenarbeiten wollen oder wie viel Prozent sie auch arbeiten möchten. Es gibt ansonsten keine Begrenzung. Und das heißt, es
könnte auch bedeuten, dass man sagt, ich will zu 50% in einer Expertenrolle bleiben und zu 50% eine Führungsaufgabe übernehmen und dass man sich deshalb mit jemand anders die Führungsaufgabe teilt, oder?
Das gibt es tatsächlich auch. Das ist jetzt ein bisschen so, wie du sagst, das wird ganz unterschiedlich gelebt in Projekten. Also beispielsweise in meiner alten Rolle war es so, dass ich zu 100% gearbeitet habe, meine Kollegin 90%. Mhm. Wir haben uns zu 50% die Führungsrolle geteilt und die anderen 50 beziehungsweise 40% der Zeit haben wir mit unserem Team genauso inhaltlich an den Themen gearbeitet und unsere Expertise für das Team eingebracht, wie wir das vorher als Individuen auch gemacht haben. Mhm. Es gibt andere Konstellationen, da ist zum Beispiel toller Gesprächspartner Lars Bohlmann von Hettich. Der ist Geschäftsführer in Co-Leadership und hat mit seinen zweiten 50% aber noch die Personalleitung unter sich.
Also aber das heißt auch ja auch, dass man ein sehr bewusstes Rollenverständnis haben muss. Und ein sehr bewusstes Gefühl für die Zeit, wie man die Zeit verbringt in den Rollen. Also ich muss doch sagen, viele Unternehmen, die ich so kenne, da macht man Führung halt so nebenher. Ne? Da ist es ja oft so, dass eigentlich die besten Experten oder die erfolgreichsten Vertriebler, die werden dann in Führungspositionen berufen, weil sie eine bestimmte Funktion besonders erfolgreich ausüben. Und machen sie halt Führung noch so nebenher oder am Feierabend. Oder ich hatte neulich auch eine sehr skurrile Workshop mit 15 Personen, die Führungsverantwortung hatten. Und eigentlich haben sie die erste Stunde nur geschimpft, dass sie keine Zeit für Führung haben. Dann habe ich gefragt, ja, wieso sitzen wir dann hier, wenn ihr keine Zeit für Führung habt, dann muss ich ja mit euch auch nicht über Führung sprechen, sozusagen. Weil Führung ist ja ein Job, für den man Zeit braucht, sozusagen. Das ist ja eine Grundvoraussetzung, dass man sich die Zeit nimmt und versteht, dass man Zeit braucht, um zu wirken. Aber das ist dann eine wichtige Voraussetzung, oder? Dieses Rollenverständnis. Wie ist dir das begegnet? War das einfach bei SAP oder ist SAP da schon relativ weit gewesen, dass man das gut abgrenzen konnte?
So wie du das beschreibst, kenne ich das auch. Ne? Also ich kenne auch viele Führungskräfte, die vom Experten zur Führungskraft geworden sind. Ich glaube, da ist jetzt im ersten Schritt noch nichts Schlimmes dran, weil wir alle starten breit als Generalist, vertiefen uns dann, suchen uns unsere Nische und dann überlegen wir, welchen Karriereweg wir uns wünschen. Möchten wir ExpertIn bleiben? Möchten wir Führungskraft werden? Möchten wir in die Projektleitung gehen? Nur dann ist die Herausforderung, die du auch beschrieben hast, wenn ich Führungskraft werden möchte, was bedeutet das? Und dass ich vielleicht loslassen muss, dass ich vorher ExpertIn in etwas war. Mhm. Und da glaube ich, hat es nicht so sehr was mit den Unternehmen zu tun, sondern es hat mehr was damit zu tun, wie ist mein Selbstverständnis von Führung. Das Unternehmen kann da sehr viel dafür tun, dass Menschen lernen, wie Führung geht.
Da gibt es. Und welches Selbstverständnis von Führung würdest du sagen, braucht man, um für Co-Leadership gut vorbereitet zu sein? Oder wie ist vielleicht auch dein Selbstverständnis von Führung?
Ja. Ich glaube, Co-Leadership zieht Menschen an, die ein neues Verständnis von Führung haben, die die Führung als Servicefunktion sehen, die Fokus setzen auf gute Beziehungen und die ihre Aufgabe sehr ernst nehmen, als Unterstützer für das Team zu fungieren. Ja, außerdem, glaube ich, zieht Co-Leadership Menschen an, die sehr selbstreflektiert sind und die sich weiterentwickeln wollen und die offen gegenüber Neuem sind. Sonst würden sie nicht in Co-Leadership gehen, ja, weil das ist ja eine unglaubliche Unbekannte. Aber diese Offenheit, die Menschen in Co-Leadership mitbringen, die bringen sie eben auch dann im Team mit, in der Führungsaufgabe. Was bedeutet, sie sind offen gegenüber Methoden, Prozessen, aber auch einem anderen Kulturverständnis, was Führung anbelangt. Und weil du nach meinem Selbstverständnis gefragt hast, für mich ist tatsächlich Führung heute mehr denn je etwas, was ich als Führungskraft muss mich fragen, was tue ich für mein Team? Was braucht mein Team von mir? Wie kann ich mein Team nach vorne bringen, unterstützen? Und Führung nicht als etwas zu sehen, was über dem Team steht, sondern Führung ist eine Rolle in einem Teamgefüge. Und diese Rolle muss jemand innehaben und die kommt mit Aufgaben und Pflichten.
Ja, das finde ich total spannend, was du sagst. Ich glaube, da sind wir auch sehr nah beieinander, ne? Dass Führung einfach ein Job ist, eine Profession. Ich glaube auch manchmal eine Kunst, weil es sehr komplex ist. Ne? Es ja. geht ja, aber genauso wie es eine Handwerkskunst gibt und auch ein Tischler oder auch ein guter Programmierer, Künstler ist, sich da super auskennen muss und ständig lernen, so sehe ich das bei Führung auch. Aber was du gesagt hast, es ist schon gesellschaftlich nicht unbedingt so, dass das so gesehen wird. Ne? In den Köpfen ist schon extrem diese Über- und Unterordnung drin. Und wo wir versuchen, Führung als eine Rolle in einem Team mal als Idee zu etablieren, da stößt es oft auf ein großes sogar Interesse. Also die Leute finden es schon interessant, aber du merkst, es ist so in ihren Köpfen drin, dass sie so das Gefühl haben, ja, ich bin doch als Führungskraft über den anderen und ich bin doch der, der entscheiden muss und ich bin doch der, der letztendlich das letzte Wort haben muss, dass das wirklich ein echter Wandel im Denken ist, ein Mindset-Shift, der auch wirklich harte Arbeit erfordert. Oder wie siehst du das?
Absolut. Nein, das ist absolut so. Und ich glaube, da kann sich keiner von freimachen, der nicht in einem Unternehmen sozialisiert wurde, was von Anfang an Führungskraft nur als Rolle sieht. Ja? Und ich meine, es fängt bei den Bildern an, das Organigramm, was ja schon bildlich darstellt, dass jemand an der Spitze steht. Ja, wir malen keine Kreise.
Ja, ist lustig. In meinem Buch habe ich tatsächlich vorgeschlagen, das Organigramm als Kreis, also kreisförmig darzustellen, weil ich das Gefühl auch schöner finde, dass man eher so in dieser Führungsrolle in der Mitte steht, wenn es ums Thema Führung geht, natürlich nur, ja. Aber es ist völlig ungeübt, ne? Also genauso wie bei Grafiken es immer von links unten nach rechts oben geben muss, weil wir einfach eingespeichert haben, das steht für Erfolg, ist das bei Organigramm auch etabliert, ne?
Absolut. Ja. Genau, und zwar gibt es ein tolles Organigramm, was öffentlich auch zugänglich ist. Mhm. Ich suche vielleicht für die Shownotes dann den Link raus. Und zwar ist das von Fizi. Mhm. Und die denken in Kreisen. Da sind die Rollen auch fluide. Und da wird das Organigramm eben in Kreisen, die ineinander sich bewegen, dargestellt. Mhm. Es ist ganz toll. Aber es ist eine ganz andere Darstellung, als wir die kennen. Aber die haben auch eine andere Kultur, ja? Also alleine die Kultur, dass jeder und jede im Internet danach googeln kann und sich das Organigramm anschauen kann. Mhm. Ich meine, wie verrückt. Weil
Transparenz, ja? Ne? Genau. Totale Transparenz. Wie heißt die Firma? Fiesi, oder?
Fiesi, V-I-I-S-I.
Mhm. Ja, das müssen wir natürlich anschauen. Ja,
mal gucken. Ist wirklich ganz toll. Aber auch ich, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich mich gefragt, wie funktioniert denn das? Weil der Mensch so ist. Der Mensch hat ein Bild, ein System, wir leben in Strukturen, unser Gehirn denkt so, also versuchen wir das anzupassen. Und dann sehen wir etwas Neues und denken, wie kann denn das funktionieren? Ja, das funktioniert ja, aber bestimmt nicht dann und dann und dann.
Und glaubst du, ich meine, du hast jetzt von dem Geschäftsführer von Hettich gesprochen, weil ich hätte jetzt gedacht, so Co-Leadership, das funktioniert sicher, oder ich kann es mir gut vorstellen, dass das auf Teamebene funktioniert, ne? Also wenn es darum geht, ein operatives Team zu führen. Aber glaubst du, dass das auch tatsächlich führt, wenn man CEO eines Konzerns ist, wenn man strategisch denken muss, wenn es darum geht, Pressekonferenzen abzuhalten oder Mitarbeitendenversammlungen? Gibt es ja auch Beispiele.
Co-Leadership geht auf jedem Level. Und wenn es nicht funktioniert, dann hat es was damit zu tun, wer der Mensch ist, der in Co-Leadership gegangen ist oder ob er in Co-Leadership gegangen wurde, meiner Meinung nach. Und ja, ich kenne super viele Beispiele, das haben wir auch in unserem Buch, wo wir zeigen, Co-Leadership geht auf jeder Ebene, in jeder Branche, in jeder Größe von Unternehmen. Also tolle Beispiele, die man auch auf LinkedIn ganz oft sieht, sind Jan-Willem Weischer und Anna Weber. Die sind Geschwister und die leiten als Co-CEO ihr Familienunternehmen Baby One. Ja, also ich meine, da sind so viele Red Flags drin, wo man normalerweise sagt, also als Geschwister kann man ja nicht zusammenarbeiten. Und die können auch beide nicht Geschäftsführer sein. Wo kommen wir denn dahin? Ja. Und sie machen.
Was meinst du, was sind denn persönliche Voraussetzungen? Was muss man mitbringen, damit man reif oder, sag ich mal, geeignet für Co-Leadership ist?
Was muss man mitbringen? Also, man muss bereit sein, Macht zu teilen, Rampenlicht zu teilen und man muss gönnen können. Man muss selbst reflektiert sein und man muss Lust haben, sich weiterzuentwickeln, weil man hat mit einem Tandempartner, einer Tandempartnerin ein 24/7 360 Grad Feedback und im Zweifelsfall bekommt man auf jede Entscheidung eine Rückfrage. Warum hast du das so gemacht? Und das ist nicht unbedingt, weil man es kontrollieren will, sondern weil man es verstehen will und weil man in Co-Leadership Entscheidungen gemeinsam tragen muss. Und wenn man sich noch nicht so lange kennt, dann muss man gewillt sein, sich kennenzulernen. Ja, und dann Entscheidungen zusammenzutragen. Und der dritte Punkt ist, man muss Lust haben auf Kommunikation und Transparenz. Sonst geht es nicht. Weil Co-Leadership bedeutet einen Abstimmungsaufwand. Der verringert sich, je besser man sich kennt, aber vor allen Dingen am Anfang ist man ja nicht gewöhnt, sich auch vielleicht so viel abzustimmen, vor allen Dingen, wenn man Führung vielleicht vorher alleine gemacht hat. Aber man muss da eine Offenheit drüber haben und man muss sich vertrauen können.
Und also ich glaube, ist nichts für Ego-Shooter.
Ne? Es ist nichts für Ego-Shooter. Es ist nichts für Leute, die sagen, ich möchte mich nicht hinterfragen lassen und ich möchte eigentlich auch nicht meine Entscheidung mit jemand anderem nochmal diskutieren. Und ich möchte da nicht falsch verstanden werden. In Co-Leadership muss nicht jede Entscheidung mit dem jeweils anderen besprochen werden. Aber man muss generell, also vor allen Dingen am Anfang, muss man erstmal sich darauf einigen, wie wollen wir uns aufteilen, teilen wir uns themenspezifisch ab oder machen wir einen Staffellauf zum Beispiel, also dass man immer gemeinsam an den Themen arbeitet zu den Tageszeiten, wo man da ist. Und wenn man ein Staffellauf macht, dann muss man gemeinsame Entscheidungen treffen. Oder wenn es, das was du auch angesprochen hast, wenn es um strategische Themen geht, die wirklich weitreichende Entscheidungen und Folgen nach sich ziehen, dann muss man da gemeinsam drüber sprechen. Aber die Menschen, die ich kenne, die in Co-Leadership arbeiten und die Co-Leadership lieben, lieben genau das, dass sie nicht alleine sind, dass sie nochmal ein Feedback haben, dass sie jemanden haben, der die gleichen Ziele, die gleiche Verantwortung und den gleichen Druck spüren und dass sie mit dieser Person nochmal feedbacken können und sagen können, ich würde das jetzt so machen, was denkst du?
Aber ich glaube, da sprichst du einen ganz, ganz wichtigen Punkt an eigentlich. Ne? Also weil meine Beobachtung ist schon, dass Menschen in Führungsrollen sich oft sehr einsam fühlen, ja, gerade wenn es um schwierige Entscheidungen geht, auch unangenehme Botschaften, die man kommunizieren muss. Und da ist es natürlich schön, wenn man das Gefühl hat, dass da noch eine zweite Säule da ist, dass man sich gegenseitig stützen kann. Aber es fordert natürlich einen Grad an Kommunikationsfähigkeit und Vertrauen und auch an die Fähigkeit, sich auf einen anderen einzulassen, der wahrscheinlich auch nicht so häufig anzutreffen ist. Ne? Oder was ist da deine Erfahrung? Also, weil wenn die falschen Leute Co-Leadership machen, im Sinne von, es gibt natürlich nicht richtig und falsch, aber Menschen, deren Persönlichkeiten dieses Modell jetzt nicht unbedingt matcht, dann kann es ja wahrscheinlich auch zu extremen Konflikten und Hürden führen. Ne?
Absolut. Absolut, das tut es auch. Deshalb ist es, glaube ich, so wichtig, wenn man fragt, okay, wenn man als Unternehmen Co-Leadership einführen will, man kann die Leute nicht zwingen. Ja, sondern ich glaube immer, wie bei allem, bin ich davon überzeugt, wenn es eine intrinsische Motivation gibt, dann ist es richtig und den Pfad sollte man runtergehen. Und weil sich dann die Menschen damit beschäftigen, was ist das Modell, was würde das bedeuten, sich darüber informieren und sie können zu jedem Zeitpunkt sagen, ah, nee, okay, das will ich dann doch nicht. Das ist mir zu viel oder fühle ich gerade nicht. Aber wenn man die Menschen dazu zwingt, dann wird es auf jeden Fall schief gehen.
Und glaubst du, weil mich beschäftigt natürlich sehr häufig so, wie kriegt man Transformationen in großen Konzernen hin? Ne? Und jetzt, es gibt ja doch einige Unternehmen, größere Unternehmen, aber natürlich auch Mittelständler, die noch sehr hierarchisch sind, ne? Also wo einfach so eine Top-Down-Kultur gelebt ist. Kann da sowas wie Co-Leadership funktionieren? Also kann das ein Pilot sein oder gibt es auch Rahmenbedingungen, wo man sagt, das ist eigentlich von Anfang an eine erfolglose Mission, weil die da antreten, die werden von der Kultur also sozusagen aufgezehrt und kämpfen da gegen Windmühlen?
Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass man das als Unternehmen steuern kann, ob Co-Leadership gelingt oder nicht. Wobei, wenn ich sage, kann man es steuern, vielleicht müsste ich das nochmal in Frage stellen. Aber auf jeden Fall können Unternehmen Voraussetzungen schaffen. Ja, eine offene Kultur, eine Offenheit, Piloten überhaupt zu starten und da quasi Raum zu machen. Ich kenne auch Unternehmen, wo das unmöglich ist. Ja, wo man
also
einfach
das
sagt,
Interesse
da ist die Kultur einfach
sein,
nicht.
Ne?
Ja, das Interesse muss da sein und die Kultur muss da sein, dass man einfach mal sagt, okay, wir probieren das jetzt mal. 6 Monate. Und dann gucken wir, was rausgekommen ist. Ne? Also das ist das A und O. Ohne die Kultur und ohne die Offenheit des Unternehmens wird es scheitern. Weil dann wird alles und jeder gegen dieses Tandem arbeiten. Die Führungskraft, das Unternehmen, die Kulturen, die Mitarbeitenden.
Und wie ist das so aus Sicht, weil du es als letztes erwähnt hast, der Mitarbeitenden? Ne? Also für die ist das natürlich ja auch dann, die müssen sich ja auch daran gewöhnen, dass sie dann 2 Gesprächspartner haben. Oder wie organisiert man sich da am besten? Also ist es dann auch so, dass man sagt, man teilt sich das auf, dass immer eine Person in der Führungsrolle einen Mitarbeitenden so betreut? Ja, du hast ja von Servicedienstleistungen gesprochen. Oder was ist dir da so in der Praxis, du hast es ja auch schon gemacht, begegnet? Also was waren die Vor- und Nachteile dabei?
Ja, also für Mitarbeitenden sehe ich keine Nachteile. Ich habe auch noch nie von Mitarbeitenden gehört, die in einem mit einem funktionierenden Tandem arbeiten, dass sie das negativ sehen. Na, da bin ich wieder beim Anfang. Wenn das Tandem nicht funktioniert, dann wirkt sich das negativ auf die Mitarbeitenden aus. Keine Frage. Jetzt gehen wir mal von dem Fall weg und sagen, okay, aber Co-Leadership funktioniert. Und was sind die Vorteile davon für ein Team? Man hat 2 AnsprechpartnerInnen. Man hat mehr Fokus auf Führung, das, was du vorhin auch angesprochen hast, dass es eben dann doch häufig untergeht, wenn man Einzelführungskraft ist und dann noch als Expertin vielleicht gefragt ist, wann mache ich Zeit für Führung? Also das hört man und liest man auch in Studien immer wieder. Die Mitarbeitenden fühlen sich besser entwickelt, ja, in ihrer persönlichen Entwicklung gefordert. Man hat vielleicht auch mehr Anknüpfungspunkte. Manchmal liegt einem die eine Person vielleicht mehr als die andere. Oder weil man ja auch im besten Fall teilweise auch komplementäre Kompetenzen mitbringt, findet man auch als Mitarbeitender vielleicht mehr Anknüpfungspunkte und sagt, okay, zu diesem Thema möchte ich gerne zu Person A gehen, zu diesem Thema lieber zu Person B und ich kann von allen was lernen. Ja. Du hast gefragt, wie geht es in der Praxis? Da gibt es keine richtig oder falsch. Es gibt ganz unterschiedliche Konstellationen und ich glaube, das ist gut so, weil jedes Team ist anders und jede Teamkultur braucht was anderes. Es gibt die Tandems, die sagen, wir teilen die Mitarbeitenden untereinander auf, weil die zum Beispiel eine sehr große Abteilung haben mit verschiedenen Schwerpunkten und dann werden die Teammitglieder themenspezifisch aufgeteilt. Dann gibt es natürlich Teams, die sich sehr viele Themen teilen und wo viel mehr Homogenität besteht. Da kann man zum Beispiel sagen, nein, wir als Tandem, wir als Co-Leader, wir möchten alle Gespräche gemeinsam machen. Was nicht bedeutet, dass ich nicht, wenn ich ein Thema habe, der Mitarbeitende, dass ich nicht eine Person aussuchen kann, mit der er zuerst das bespricht. Ne? Man ist ja auch manchmal gern unter vier Augen. Aber dann machen die Co-Leader eigentlich immer klar und schreiben das auch auf und kommunizieren das. Du erzählst es einer Person, aber wir untereinander haben keine Geheimnisse. Also wir funktionieren als eine Führungskraft, aber du darfst dir die Person aussuchen, mit der du das als erstes besprichst.
Jetzt ist ja natürlich das Spannende, dass die meisten Menschen ja in sich schon verschiedene Persönlichkeiten haben und manchmal sich selber nicht mal selber entscheiden können, wer sie eigentlich sind und was sie wollen. Und jetzt treffen ja im Co-Leadership sozusagen zwei biologische Wesen aufeinander, die viele Persönlichkeitsanteile verkörpern. Ich stelle mir das manchmal schwer vor, oder ich erinnere mich auch an die Zeit, als ich mal einen Partner, einen Gleichberechtigten in meinem Unternehmen hatten. Wie geht man denn damit um oder was gibt es da für Regeln, wenn sich die beiden einfach bei einer Sache nicht einigen können? Ne? Also was ist links, was ist rechts? So, da ist natürlich ja ein bewährtes Instrument der Hierarchie. Man hat halt einen über sich, da geht man hin und der versucht dann zu moderieren, ja. Das ist ja was man wahrscheinlich als in einer Co-Leadership-Rolle vermeiden möchte. Das wäre wahrscheinlich auch für das Ansehen wirklich nicht besonders gut. Was gibt es da für Regeln? Oder ist dir das überhaupt schon vorgekommen? Oder würdest du sagen, sowas passiert in der Führungspraxis bei Co-Leadern nicht?
Nein, natürlich. Wir sind alle Menschen. Es wird natürlich diskutiert. Und ich glaube, man kommt ja auch in eine Führungsrolle, weil man eine Meinung hat und weil man die vertreten kann. Warum sollte man dann auf einmal keine Meinung mehr haben oder sagen, ja klar, ich gehe mit allem mit, ich bin mit allem d'accord. Aber ich glaube, und das ist zudem auch, worüber wir gesprochen haben, wann kann Co-Leadership funktionieren und wann nicht, wenn man ein gleiches Werteverständnis hat und wenn man der Meinung ist, dass Co-Leadership gesamthaft mir mehr bringt, als dass es mir Energie raubt. Ja, und dann gehört dazu, dass man diskutiert, aber man weiß dann, die andere Person hat einen anderen Blick und die brauche ich. Ich brauche den anderen Blick, weil da sind vielleicht blinde Flecken, die ich habe. Und das gilt es auszudiskutieren. Ja, und da gibt es kein Patentrezept. Ja, ich glaube, so wie bei allem, man muss irgendwann einen Kompromiss finden. So wie immer im Leben. Also das ist ja ein Konstrukt, was wir in Unternehmen gebaut haben, dass wir zu irgendjemandem laufen können und sagen können, Chef, löst das Problem von mir, weil die sind doof zu mir. Wenn ich eine Projektleitung inne habe und die andere Abteilung sieht es aber anders, dann muss ich ja auch Wege finden.
Naja, und es funktioniert ja dann meistens auch nicht, wenn der Chef dann links rum sagt und die andere Abteilung will aber rechts rum und versteht es nicht, dann geht es halt in passiven Widerstand und boykottiert das dann auf ihre Art und Weise. Ja, wir hatten tatsächlich so die Regel, dass wir gesagt haben, wenn wir uns irgendwann nicht einig werden können, dann werfen wir tatsächlich einfach eine Münze. So. Und dann ist einfach der, dessen Münzseite oben liegt, der muss dann am nächsten Tag nochmal begründen aus der Sicht des anderen, wieso er es trotzdem so will und wie er die Meinung des anderen dann in seine Entscheidung integriert. Also das war so unser Modell. Das hat auch relativ lange funktioniert.
Das mag ich. Das ist cool. Ja, das ist eine gute Idee. Ich glaube, es geht ja auch darum, gehört zu werden. Aber es geht auch darum, sich selbst zu reflektieren und nochmal zu gucken, vielleicht auf eine Metaebene gehen. Warum ist mir das jetzt wichtig? Warum möchte ich diese Entscheidung treffen? Ganz oft geht es ja nicht um die Entscheidung selber, sondern es geht um das Warum. Warum ist mir das wichtig? Warum will ich das entscheiden? Hat es mit meinen Werten zu tun? Hat es mit meiner Vergangenheit zu tun? Hat es damit zu tun, weil das ist mein Leidenschaftsthema? Bei anderen ist es mir vielleicht nicht so wichtig, da habe ich vielleicht eine Meinung. Aber da bestehe ich nicht drauf. Und da ist es, glaube ich, wichtig, im Austausch, im Tandem auch zu sein und den anderen auch kennenzulernen, aber sich auch zu öffnen und zu sagen, du, pass mal auf, das ist mein Thema. Das war schon immer mein Thema und es ist mir unglaublich wichtig, hier diese Entscheidung zu treffen. Ne? Und wenn dann die andere Person sagt, okay, ich habe dazu auch eine Meinung und ich habe dazu eine andere Meinung, aber so wichtig wie dir ist es mir nicht, dann da zurückzutreten und zu sagen, okay.
Aber das heißt, und das ist so ein Punkt, der mich zum Abschluss nochmal interessiert. Man muss ja dann schon ein sehr gutes Zeitmanagement haben und sehr gut organisiert sein, weil man ja sozusagen das, was Menschen oft alleine nicht hinkriegen, dass sie ihre Gedanken ordnen, das musst du zu zweit machen. Das hat sicher auch Vorteile, weil, wie gesagt, du hast immer den Sparringspartner, das hast du ja auch schön gesagt, der permanent Feedback gibt und einen vielleicht auch aus dem einen oder anderen Loop rausholt. Aber man muss ja trotzdem eben gucken, dass so diese gemeinsamen Gedanken im Flow sind und dass es da keine irgendwie Abbrüche gibt, die dann Mitarbeitende irritieren etc. Was sind denn deine Tipps, wie man sich in so einer Co-Leadership-Rolle gut organisiert? Also was ist da wichtig, dass man wirklich sicherstellt, es gibt diese Räume und die Kommunikation fließt?
Ja, also ich glaube, da ist es unfassbar gut, dass wir mittlerweile alle im digitalen Zeitalter leben. Das heißt, eine gemeinsame Ablage, klassischerweise ne, Microsoft OneNote, aber natürlich jedes andere Medium ist auch recht. Auch da möglichst viel Transparenz. Es gibt ja die Co-Leader, es gibt verschiedene Konstellationen. Es gibt die Co-Leader, die eine gemeinsame E-Mail-Adresse haben. Dann da das Postfach ordentlich, den Posteingang ordentlich sortieren. Die, die unterschiedliche Posteingänge haben, müssen sich mehr strukturieren, wenn es in Abstimmungen geht. Bedeutet, sich überlegen, wie sieht unsere Abstimmungskadenz aus? Ja, klassischerweise ist es so, man macht einmal die Woche ein größeres Meeting und dann zu den Zeiten, wo man gemeinsam da ist, nochmal punktuell, meistens morgens, so wie man das kennt. Ja, also eine Struktur aufsetzen, eine Abstimmungsstruktur und dann einfach diszipliniert da durchgehen.
Ja. Ja, und du sagst also OneNote, das heißt, was viele Menschen ja nicht so gerne machen, ist da wahrscheinlich schon sehr wichtig, dass man Gesprächsnotizen macht, oder? Dass man also wirklich nachvollziehbar dokumentiert, sodass, wenn der Co-Leader mal in die Situation kommt, dass er damit konfrontiert ist, das einfach nachlesen und verstehen kann. Ne?
Absolut. Also Dokumentation ist wichtig. Auch da gibt es natürlich, ne, ich glaube, wir bewegen uns alle meistens auf so einem Spektrum von bis. Ich glaube, Co-Leadership wird wirklich schwierig für jemanden, der gar nie Notizen macht und Dokumentation auch wirklich als sehr energieraubend empfindet. Weil eine Form von Dokumentation braucht man. Und sei es, dass jemand, der wirklich sagt, ich schreibe nicht gerne, ich mag das nicht, darf ich dir Sprachnachrichten schicken. Ja. Wenn der andere, der Tandempartner oder die Tandempartnerin damit fein ist, gut. Aber eine Form der Übergabe, der Einbindung, muss man finden.
Aber hat natürlich auch einen riesen Vorteil, weil man dann selber auch nochmal gezwungen wird, für sich Dinge zusammenzufassen und zu reflektieren, ne? Also ich kann mir vorstellen, dass es insgesamt dann auch die Qualität im Führungsprozess nochmal deutlich erhöht, weil man eben sozusagen diese Notwendigkeit hat, ne?
Genau, man muss sich die Zeit nehmen, für was wir uns nie Zeit nehmen im Alltag, weil wir von einem Meeting zum nächsten hetzen und am Ende vom Arbeitstag nicht mehr wissen, was wurde eigentlich heute Morgen um 9:30 Uhr beschlossen. In Co-Leadership muss man das festhalten.
Aber so wie ich dich verstehe, also macht es ja wahrscheinlich dann auch Sinn, weil Co-Leadership so extrem davon abhängt, dass die Persönlichkeiten der beiden Co-Leader zusammenpassen und auch das Wertesystem zumindest mal kongruent ist,
Ja.
dass sie sich entweder schon gut kennen und gemeinsam bewerben oder dass man es wirklich auch dann auf Probe macht, oder? Also, weil manchmal, man weiß ja dann wirklich nicht, wie kommen wir jetzt im Alltag zusammen, wenn man sich noch nicht so gut kennt. Und da ist es doch wahrscheinlich dann auch extrem wichtig, dann irgendwann einen Zeitpunkt zu definieren, wo man sich in die Augen schaut und sagt, wird es was mit uns beiden?
Ja. Ja, also so auf Probe. Meiner Meinung nach ist alles auf Probe.
Ja.
Ja, aber ja, du hast recht. Und ansonsten gibt es auch mittlerweile tolle Möglichkeiten am Markt, sich mit in Co-Leadership oder in einem Tandem gut zu finden. Es gibt zum Beispiel das Unternehmen Twice. Ja, die bieten an, dass man sich auf ihrer Plattform registriert. Man macht einen Persönlichkeitstest und kann sich anonym matchen lassen zu Menschen, die die gleichen Werte haben und mit denen man gut zusammenpasst. Man muss sich dann noch nicht auf eine Stelle gemeinsam bewerben, aber man kann einfach mal gucken, wer ist denn noch so im Orbit unterwegs? Dann natürlich im weiteren Netzwerk. Man kennt die Leute. Also meine erste Tandempartnerin, ich kannte sie als Kollegin aus verschiedenen Projekten, aber wir kannten uns nicht sehr gut. Aber man lernt jemanden kennen und nach ein, zwei Mal weiß man doch, passen die Werte zueinander? Ist mir die Person sympathisch? Agiert die in Meetings so, wie ich das auch tun würde?
Würdest du dann regelmäßig so Retrospektiven auch vorschlagen? Oder wie
Oh,
macht man, was
unbedingt.
ist da das Format? Ist das eine
Ja.
Retro so?
Ja. Also ich würde unbedingt Tandembegleitung vorschlagen von einem Coach. Am Anfang vielleicht ein bisschen öfter, je nachdem, wie versiert man auch da drin ist, sich selber zu organisieren und aufzusetzen. Aber dann tatsächlich, sag ich mal so, alle 6 bis 8 Wochen, um auf der Metaebene zu sprechen und einfach mal zu sagen, so, wie geht's euch gerade? Welche Themen gehen im Alltag unter? Ich würde am Anfang immer vorschlagen, sich mehr Zeit zu nehmen, einmal die Strukturen aufzusetzen, das glatt zu ziehen, sich ein Operating Model auch aufzumalen, zu sagen, wie wollen wir uns aufteilen? Teilen wir Themen auf? Machen wir die Themen gemeinsam? Wie sind unsere Arbeitszeiten? Das dient nicht nur der eigenen Transparenz, sondern auch der Transparenz gegenüber dem Team und der Führungskraft. Und dann sollte man auf jeden Fall nach 3 Monaten eine Retro machen. So wie man das immer macht. Ja, wenn man es gut macht, auch im Team.
Ich wollte gerade sagen, in
Ja,
der
ich weiß, und
modernen Arbeitswelt,
für mich ist
jetzt
das,
mal.
für mich gehört das dazu, dass man nach 3 Monaten mal sagt, wo stehen wir eigentlich?
Ich hatte neulich eine Anfrage, da war ein Vorstand, der wollte dann nach 4 Jahren das erste Mal mit seinen Direktberichtenden wieder zusammenkommen mit allen einen Tag, ne? Also es gibt wirklich da unterschiedliche
Ja. Ja, okay.
Führungsstile.
Okay. Nee, also ich würde vorschlagen, so nach 3 Monaten, und ich würde auch vorschlagen, mal so, also ich würde vorschlagen, am Anfang, wenn man sich strukturiert hat, einmal das dem Team vorzustellen und zu sagen, guck mal, so stellen wir uns jetzt auf. So haben wir uns das überlegt. Habt ihr noch Feedback? Habt ihr Sorgen, Nöte? Haben wir was vergessen? Ja, und dann nach 6 Monaten sich wieder mit dem Team zusammenzusetzen und zu sagen, so, halbes Jahr Co-Leadership, wie war es für euch? Was müssen wir noch besser machen?
Ja, ich finde es spannend, weil vieles, was du sagst, du hast ja auch gesagt, wie man es so machen sollte,
Ja.
das trifft ja tatsächlich generell auch für Führungsteams zu. Und eigentlich habe ich mir überlegt, ist ja auch ein Führungsteam nichts anderes als Co-Leadership, wenn man es ehrlich nimmt, ne? Also wenn man die gemeinsame Verantwortung für ein Unternehmen hat, dann teilt man sich auch die Rollen auf, aber man muss ja auch viele Botschaften und die Führungsphilosophie etc. gemeinsam vorleben. Absolut. Aber von daher fand ich das super spannend, was du erzählt hast, weil natürlich Co-Leadership, das ist so ein Lackmustest sozusagen. Ne? Da geht es wirklich darum, passiert das jetzt auch? Euer Buch, ist das denn schon verfügbar oder wo kann man das?
Ab Ende September.
Ab Ende September erscheint es. Und dann in welchem Verlag? Oder?
Im Wahlenverlag.
Im Wahlenverlag. Mhm. Ja, super. Genau. Das müssen wir natürlich allen zum Lesen empfehlen, weil ich glaube, es, so wie ich dich verstanden habe, kann es auch jemanden, der einfach nur Mitglied eines Führungsteams ist, dann auch nochmal spannende Impulse geben, wie man sich generell als Führungsteam, wo unterschiedliche Persönlichkeiten gemeinsam Verantwortung übernehmen, dann organisieren sollte und auch was man dabei achten sollte.
Ne? Unbedingt. Ich glaube, da ist ganz viel drin. Wir haben es ja auch bewusst geschrieben für PraktikerInnen, auch für Unternehmen, für Personalabteilungen, die sich rund um das Thema informieren wollen. Und die, da gibt es ganz, ganz viele ganz praktische Tipps und Checklisten drin, rund um das Thema, wie stellt man sich auf, wie kann man es wirklich zum Fliegen bringen, was müssen Voraussetzungen sein. Und ein großer Teil ist natürlich der Praxisteil, wo wir tolle Interviews haben, wo alle möglichen Tandems aus verschiedensten Branchen und auch Hierarchieebenen in verschiedensten Konstellationen zeigen, wie Co-Leadership funktionieren kann. Und da wird mit ganz schön vielen Vorurteilen auch aufgeräumt.
Ja, und ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, weil ja immer weniger auch junge Menschen überhaupt sich für Führungsrollen interessieren, ja, weil man natürlich, Führung ist halt auch kein einfaches Business. Ne? Ich glaube, es geht halt schon ans Eingemachte, weil man sich als Mensch extrem einbringen muss und man muss Verantwortung spüren und auch ausüben. Aber von daher wird wahrscheinlich ein Co-Leadership auch schlichtweg aufgrund des Bedarfs an Führungspersönlichkeiten keinen Weg vorbeigehen in vielen Bereichen. Worauf freust du dich jetzt am meisten in deiner neuen Rolle?
Ja, auf was ich mich am meisten freue. Also mir macht immer am meisten Freude das gestalterische Element. Ja, jetzt bin ich seit einer Woche da. Das heißt, für mich geht es erstmal ganz viel darum zu verstehen, das Unternehmen kennenzulernen, die Themen zu verstehen, wo steht das Team, was braucht das Team, was braucht das Team von mir in meiner Rolle, um dann zu schauen, was kann ich vielleicht noch ergänzen von meinen vorherigen Erfahrungen. Und ich finde, das ist immer eine total spannende Zeit, auch eine fordernde Zeit, glaube ich, für einen selbst. Ja, neues Unternehmen, neues Team, neue Themen. Aber daran wächst man ja auch. Also das ist, ich freue mich auf die Lernkurve und auf das Wachstum. Und dann freue ich mich total darauf, mit dem Team auch die Themen anzupacken, die da gerade stehen und die wir voranbringen müssen.
Und wenn du jetzt, Stefanie, zum Abschluss unseren Hörern so eine zentrale Weisheit, ein zentrales Erfolgsrezept oder wie immer du das nennst, ein Prinzip, wo du sagst, das ist besonders wichtig, wenn man im Berufsleben ja, zu Sinn und Erfüllung kommen möchte oder was dich extrem geprägt hat, mitgeben solltest, was wäre denn das?
Ich glaube, was mich ganz oft weitergebracht hat, das ist aber keine Weisheit, sondern einfach etwas, nach dem ich lebe, ist einfach mal machen. Also es einfach mal auszuprobieren oder auch, wie wir es immer versucht haben, auch in Co-Leadership zu sagen, don't ask for permission, ask for forgiveness. Das mag sich manchmal ein bisschen anhören, so nach dem Motto, man geht irgendwie mit der Axt durch den Wald. So ist es aber nicht gemeint, sondern es ist wirklich eher dieses Thema, es gibt immer einen Grund, warum man es nicht machen könnte. Es gibt noch ein Problem und noch eine Sorge. Und sich aber einfach davon nicht immer so beirren zu lassen, sondern einfach mal zu sagen, hey, ich probiere es jetzt einfach mal.
Hat schon Goethe gesagt, Erfolg hat 3 Buchstaben. Tun.
Ja. Tun, genau. Siehst du, das ist die total schöne, poetische und positive Formulierung von Max Lanz.
Stefanie, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ich fand es wirklich total spannend, das nochmal zu reflektieren, dieses Konzept. und da einzusteigen und auch nochmal zu sehen, was das eigentlich für eine tolle Chance ist. Also ich interessiere mich ja gerade auch immer für unsere Gedankenwelten und so neurosoziale Prozesse. Und da weiß man ja, dass es nichts gefährlicher ist, als wenn man als Mensch so in seine eigenen Denkmuster reitet. Und da zu sehen, wie toll das sein kann, wenn man dieses 360 24/7 Feedback hat, das fand ich für mich nochmal eine tolle Erkenntnis. Dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg in deiner Rolle und freue mich, wenn wir uns bald mal wiedersehen.
Vielen Dank, es hat total viel Spaß gemacht. Danke für deine Zeit.